Hallo und willkommen zu den Mobility News. Top-Thema diese Woche: Opel schickt den Astra mit weißer Front, leuchtendem Blitz und mehr E-Reichweite ins Facelift. Außerdem der neue Mercedes GLB kommt als E-SUV mit 800 Volt Technik. Volvo bringt den FL Electric als 14 Tonnen Stadtlaster. Kia startet den Seltos als T-Roc-Konkurrent in Europa und Ford plant zusammen mit Renault günstige Kleinwagenstromer inklusive möglichem Fiesta-Comeback. Das sind wieder 5 spannende Themen jetzt in den Mobility News. Abonniert noch schnell den Kanal, um nichts mehr aus der Mobilitätswelt zu verpassen, und nach dem Intro geht's sofort los. Mercedes bringt die nächste Generation des GLB an den Start. Erstmals als rein elektrischen SUV auf der neuen MMA-Plattform. Zum Marktstart im Frühjahr 2026 stehen 2 Versionen bereit. Der GLB 250 Plus mit Heckantrieb, 200 kW, 272 PS und der GLB 350 4MATIC mit Allrad und 260 kW bzw. 354 PS. Beide mit 85 kWh Batterie, 800 Volt System und Schnellladen mit bis zu 320 kW. In 10 Minuten sollen so rund 260 Kilometer nachgeladen werden. Die WLTP-Reichweite liegt je nach Variante bei über 600 bis hin zu 631 Kilometern. Der 4,73 Meter lange GLB ist als 5- und 7-Sitzer bestellbar, bietet einen auf bis zu 1715 Liter erweiterbaren Gepäckraum plus Frunk unter der Haube. In Deutschland startet der GLB ab 59.000 Euro und der größere mit Allradantrieb dann circa bei 62.000. Im Cockpit setzt Mercedes auf das MBUX Superscreen Layout mit bis zu 3 Displays, KI-gestützter Sprachsteuerung, Google-Diensten, neuer Wärmepumpe sowie umfangreichen Assistenzsystemen mit mehreren Kameras, Radar- und Ultraschallsensoren. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige, wenn ich sage, dass der neue GLB wie das wirkt, was der EQB nie ganz geschafft hat. Ein von Anfang an als Stromer durchdachtes Familien-SUV, das trotzdem im Kern der Marke steht. Dass Mercedes zunächst die Elektroversion bringt und Verbrenner- bzw. Hybridvarianten nachreicht, dreht die bisherige Logik um und setzt im volumenstarken Segment klar auf Elektro First. Gleichzeitig bleibt die GLB-Idee erkennbar, viel Platz, auf Wunsch eine dritte Sitzreihe und ein kantiger Auftritt. Jetzt kombiniert mit einer sehr sichtbaren Displaybühne und stark vernetzter Software. Entscheidend wird am Ende, ob Ladegeschwindigkeit, Reichweite im Alltag und auch das Preisempfinden der Kunden so zusammenpassen, dass der GLB nicht nur Technik-Showcar, sondern tatsächlich der nächste Bestseller unterhalb von GLC und EQE-SUV wird. Gelingt das? Könnte er zum Schlüsselmodell der neuen MMA-Generation werden. Gerade für Familien, die von klassischen Verbrenner-SUVs kommen und beim Umstieg auf Elektro möglichst wenig Kompromisse spüren wollen. Gehörst du zu diesen Familien? Was hältst du von dem neuen Auto? Ich bin gespannt, was du mir in die Kommentare reinschreibst. Volvo Trucks erweitert sein E-LKW-Portfolio um den Volvo FL Electric als 14-Tonnen-Einstiegsmodell für den innerstädtischen Transport. Die neue Variante kombiniert eine nutzbare Batteriekapazität von 145 Kilowattstunden mit einem 245 PS E-Motor und zielt damit auf Tür-zu-Tür-Lieferungen in engen Stadtgebieten. Die Reichweite liegt je nach Einsatzprofil bei rund 200 Kilometern. Geladen wird mit bis zu 43 kW AC oder 150 kW DC. Die DC-Ladung von 20% auf 80% dauert mit 8 Batteriemodulen gut eine bis anderthalb Stunden. Der 14-Tonner wird in mehreren Radständen zwischen 3,8 und 6,5 Meter mit verschiedenen Achskonfigurationen und Fahrzeugbreiten ab 2,40 Meter angeboten, was den Aufbauherstellern Spielraum lässt. Die Batteriepakete sind so im Rahmen positioniert, dass sie die Aufbauten nicht beeinträchtigen und gleichzeitig den Schwerpunkt niedrig halten. Produktionsstart ist für die zweite Jahreshälfte 2026 geplant. Die neue Batterietechnik soll auch in den schwereren FL- und FE-Elektrik-Versionen eingesetzt werden. Wisst ihr, warum ich der Meinung bin, dass man diesen neuen FL Electric klar als Feintuning für die Praxis lesen sollte? Volvo schiebt keinen spektakulären Rekord-LKW nach vorne, sondern einen 14-Tonner, der Reichweite und Nutzlast genau dort austariert, wo viele City-Transporteure unterwegs sind. Die Botschaft dahinter? Lieber gezielt dimensionierte Batteriepakete und flexible Radstände, statt für jeden Einsatz denselben Overkill-Akku mitzuschleppen. Für Flotten bedeutet das bessere Planbarkeit, sowohl beim Gewicht als auch bei den Ladefenstern. Gleichzeitig zeigt der Einsatz der neuen Batterien auch in größeren Varianten, wie Volvo seine Elektrobaureihen modularisiert, um Service und auch Teilversorgung zu vereinfachen. Wenn die versprochene Alltagstauglichkeit, also Wendigkeit, Ladezeiten und echte 200 Kilometer im Stadtbetrieb aufgeht, dürfte der 14 Tonnen FL für viele Fuhrparks zum logischen Einstieg in die E-Distribution werden, ohne dass sie gleich ihren kompletten Flottenmix umstellen müssen. Findest du auch, dass dieser LKW den Fuhrpark logisch ergänzen könnte? Opel hat das Facelift für den Astra und den Astra Sport Tourer vorgestellt. Erstmals trägt der Kompakte das neue Visor-Gesicht mit beleuchtetem Opel-Blitz, verschlankter Front und markanten LED-Signaturen, die wie ein Kompass um das Logo gelegt sind. Dazu kommt die aktuelle IntelliLux HD-Matrix-Technik mit über 50.000 Lichtpunkten pro Scheinwerfer, die Lichtkegel noch präziser steuern soll. Im Innenraum gibt es neue Intelli-Sitze mit ergonomischer Polsterung, mehr recycelte Materialien und weniger Klavierlack, ergänzt um eine modernisierte Infotainment-Hardware auf Snapdragon-Basis. Beim Antrieb entfällt der bisherige Basisbenziner, den Einstieg markiert nun ein 145 PS Mild-Hybrid, daneben bleiben Diesel- und Plug-in-Hybrid im Programm. Der Astra Electric erhält eine etwas größere Batterie, offizielle Angaben sprechen von bis zu 454 Kilometer in WLTP-Reichweite sowie zusätzlichen Komfortfunktionen wie Batterievorkonditionierung und Vehicle-to-Load für die Stromabgabe nach außen. Ich glaube, viele wissen immer noch nicht, wie klar Opel mit diesem Facelift ein Signal setzt. Der Astra soll in der Kompaktklasse stärker über Design, Lichttechnik und Sitzkomfort wahrgenommen werden, weniger über eine komplett neue Antriebspalette. Der leuchtende Blitz und die HD-Matrix-Scheinwerfer bedienen bewusst den Wunsch nach Inszenierung. Gerade abends wirkt der Astra damit deutlich teurer, als sein Segment vermuten lässt. Innen zeigt der Verzicht auf Hochglanzplastik und der Fokus auf Recyclingstoffe, das Alltagstauglichkeit und Anfassqualität ernster genommen werden als zuvor. Und ich sag's euch, bei mir punktet Opel damit auf jeden Fall. Auf der Antriebsseite wirkt das Update kontrolliert. Der Mild-Hybrid ersetzt den Einfachbenziner. E- und Plug-in-Variante werden nachgeschärft, ohne die Konkurrenz bei Reichweite oder Ladeleistung anzugreifen. Genau darin steckt die Strategie, kein Techniksprung um jeden Preis, sondern ein breiter, sauber modernisierter Astra, der für Flottenkunden gleichermaßen attraktiv bleiben soll. Reduzierter Klavierlack im Innenraum, ich denke, das wollten wir doch alle, oder? Bist du enttäuscht vom neuen Astra? Kia bringt den Seltos als neues Kompakt-SUV nach Europa und positioniert ihn ab 2026 zwischen Niro und Sportage. Im Visier eindeutig der VW T-Roc und der Toyota CHR. Das 4,43 Meter lange Modell der zweiten Seltos-Generation setzt auf kantiges Design mit breitem Grill, StarMap-Lichtsignatur, versenkten Türgriffen und markanten Heckleuchten. Optisch stark an die EV-SUVs der Marke angelehnt. Innen gibt es ein bis zu 30 Zoll breites Cockpit mit zwei 12,3 Zoll Displays plus 5 Zoll Klimatouch und Head-Up-Display, KI-gestützten Sprachassistenten inklusive ChatGPT-Integration, Digital Key und umfangreiche Konnektivitätsfunktion. Zum Start kommen klassische Benziner, später folgt eine Hybridvariante mit Rekuperationssystem und Vehicle-to-Load-Funktion. Produziert wird der Europa Seltos in großen Stückzahlen, Kia peilt hier rund 60.000 Einheiten pro Jahr an. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige damit, wenn ich sage, ich lese den Seltos klar als Baustein in Kias Doppelstrategie. Wer voll elektrisch will, landet bei EV3, EV5 oder auch EV9. Wer sich mit dem reinen Stromer noch schwer tut, bekommt mit dem Seltos ein sehr modernes, aber bewusst konventionell motorisiertes SUV. Das Design erzielt viel EV9-Feeling ohne Ladezwang und das Cockpit mit großem Displaybogen, KI-Assistent und Digital Key zeigt deutlich auf eine jüngere, technikaffinere Klientel, die vom T-Roc nicht mehr oder nicht ausreichend begeistert ist. Wichtig wird, dass Kia den Preis sauber unter den größeren EV-Modellen hält und gleichzeitig beim Verbrauch der Benziner und des künftigen Hybrids überzeugt. Gelingt diese diese Balance könnte der Seltos genau das werden, was Kia sich erhofft. Ein Alltagsbestseller mit hohem Technik-Appeal, der viele Kunden vielleicht doch Richtung vollelektrische EV-Familie zieht. Kann Kia dich mit ihrem neuen Seltos denn ziehen? Oder sagst du No-Go? Ich bin gespannt, was du mir dazu in die Kommentare schreibst. Ford und Renault haben eine strategische Partnerschaft geschlossen, um zwei erschwingliche Elektroautos für Europa zu entwickeln. Die Fahrzeuge werden von Ford entworfen, nutzen aber die Ampere-Elektro-Plattform von Renault, auf der auch Modelle wie der Renault 5 und der kommende elektrische Twingo basieren. Produziert werden die Ford-Stromer ab 2028 im Renault-Werk Douai im Electricity-Verbund in Nordfrankreich. Der Schwerpunkt liegt auf kleinen City- und Kompaktfahrzeugen mit klarer Kostenorientierung. Branchenkreise erwarten ein erstes Modell, ein elektrisches Fiesta Revival, während ein zweites Derivat als kleine Schrägheck- oder Crossover-Variante gehandelt wird. Parallel prüfen beide Konzerne eine Ausweitung der Kooperation auf leichte Nutzfahrzeuge, um auch im Transportersegment gemeinsam Skaleneffekte gegen die preisaggressive Konkurrenz aus China zu haben. Klingt hart, aber ich lese diese Allianz vor allem als Eingeständnis, dass Ford die Entwicklung günstiger Kleinwagen-EVs in Europa allein nicht schnell und billig genug stemmen kann. Statt eine eigene Plattform teuer hochzuziehen, kauft man sich bei einem starken E-Player Kapazitäten ein und konzentriert sich auf Design, Fahrcharakter und auch Markenstory. Für Renault ist das ein doppelter Gewinn, zusätzliche Auslastung der Werke und ein weiterer Kunde für die Ampere-Technik. Gleichzeitig birgt der Schritt auch Risiko, weil Ford seine kleinsten Stromer technisch stark von einem Partner abhängig macht und Standorte wie Köln zum Thema Kleinwagen leer ausgehen. Am Ende entscheidet, ob die Autos beim Kunden wirklich als echte Fords ankommen, mit vertrautem Fahrgefühl und attraktiver Preisposition oder eher als Renault-Derivate mit anderem Logo wahrgenommen werden. Wie siehst du diesen Schritt? Überzeugt dich Ford oder sehnst du dich nach alten Zeiten? Und das war's für diese Folge von den Mobility News. Wenn ihr mehr sehen wollt, klickt jetzt gerne hier oben für unser neuestes Video. Darunter findet ihr die Playlist mit all unseren Fahrzeug-Reviews. Wie immer sehen wir uns dann in der nächsten Woche wieder, immer sonntags um 18 Uhr. Abonniert noch den Kanal, um nichts mehr aus der Mobilitätswelt zu verpassen. Bis dahin und bleibt mobil.